Grundsätzlich ist Angst erstmal was sehr, sehr Wertvolles. Also was würde denn passieren, wenn wir das nicht hätten? So, und denken würden, wir sind unbesiegbar, gehen bei Rot über die Straße, weil wir sind ja unbesiegbar und uns kann ja sowieso nichts passieren. Also insofern ist das erstmal eine Ressource oder kann eine Ressource sein. Voll. Aber dazu braucht man erstmal so eine Idee, was sie für wertvolle Informationen zum Beispiel auch liefert. Also ich würde Angst inzwischen immer als etwas sehen, woran wir viel über uns selber lernen können. Und ich mag sie inzwischen sogar ganz gerne.
Na, Mikro, ey Mann.
Suse, Paul, hallo.
Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Zweimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch. Eben die volle Familienpackung.
Es ist Dienstag, der 11. Juni um 16.16 Uhr und gegenüber von mir sitzt meine Mutter. Hallo Mama.
Hallo Paul.
Und herzlich willkommen zu dieser Folge von Familienpackung, unserem Monothema am Donnerstag. Und ich habe für diese Folge ein Thema mitgebracht. Das Thema ist Angst. Und ich steige so in die Folge ein, dass ich ganz schön Bammel vor dieser Folge habe, weil ich gerade festgestellt habe, also ohne Scheiß vor 5 Minuten, dass mir sämtliche Aufzeichnungen, 2 DIN-A4-Blätter mit Zitaten, mit allem Möglichen, mir während der Fahrt, also auf jeden Fall sind sie nicht in meiner Tasche. Mhm. Ich hatte sie gerade eben, bei Arbeitsende hatte ich sie noch und jetzt habe ich sie nicht mehr. Und jetzt habe ich ein kleines bisschen Angst vor dieser Folge. Aber ist auch völlig okay, weil genau darum soll es ja gehen. Und ursprünglich inspiriert zu dieser Folge hat mich ein gemeinsamer Restaurantbesuch von uns beiden. Und zwar hattest du mir zum Geburtstag ein wahnsinnig schönes, ein Erlebnis geschenkt, wo wir von, ich glaube, 8, 9 jungen Männern bekocht wurden. Und es war eine ganz kleine Gruppe und es gab tolle Weine und es gab tolles Essen und es war irgendwie alles schick und eine tolle Atmosphäre. Und die ganze Zeit hing aber über diesem Abend, dass dieses Lokal oder dieses Restaurant im Oktober zumacht. Mhm. Und du hattest mir so ein paar Hintergrundinformationen zu dem, also zu dem Geschäftsführer und auch zu dem Chefkoch gegeben, Dylan, einem jungen Amerikaner, der dann auch noch in Japan Sushi-Meister, der natürlich in Japan Sushi-Meister gelernt hatte und jetzt in Berlin diesen Laden aufgemacht hat. Und Dylan und ich sind alterstechnisch nicht so wahnsinnig weit auseinander. Mhm. Und ich dachte mir immer, Mann, jetzt macht sein Laden hier im Oktober zu und das ist hier echt irgendwie so High-Society-Küche und alles. Hat er denn gar keinen Schiss, wie es weitergeht? Mhm. Und genau aus dieser Frage, weil ich so eine Müdigkeit von Dylan gespürt habe, ist für mich dieses Thema Angst entstanden. Mhm. Also was kann Angst überhaupt alles sein? Wofür kann man alles Angst haben? Wofür ist Angst gut? Und ja, ich bin total gespannt, was du heute mitgebracht hast.
Also erstmal zu dem jungen Koch, der so dein empathisches Gefühl angeregt hat. Das muss nicht unbedingt Angst bei ihm gewesen sein. Das hast du jetzt so interpretiert. Das kann auch eine allgemeine Müdigkeit sein, weil er macht das ja schon eine ganze Weile. Hm. Und du weißt ja selber, du hast ja selber mal in der Gastronomie gearbeitet und in diesen Nachtschichten. Das macht halt auch was mit einem. Ne? Und wenn man vielleicht auch, also warum er jetzt schließt, das weiß ich nicht genau, aber vielleicht ist er auch müde von dem, was er da die ganze Zeit tut oder diesem ständigen sich überlegen, was gibt's heute, weil die ja auch damit arbeiten, dass sie immer die frischesten, also das, was ist jetzt gerade regional, ja, für ein Gemüse da oder ne, wo kriegen wir den Fisch her oder was auch immer. Also das kann auch noch was ganz anderes heißen. Das muss jetzt nichts mit Angst zu tun haben, aber Angst, manchmal sagt man ja auch Furcht, das wird irgendwie so synonym benutzt, ist aber Unsinn, weil die Furcht hat meistens einen konkreten Grund, also die Schlange, die ich da vor mir sehe zum Beispiel. Und die Angst ist häufig eher diffus.
Voll.
Also das kommt ja auch von Anko, glaube ich, von, also griechisch drosseln, würgen, ne? Man, so die Energie wird gedrosselt oder ne, man verharrt so, Angsthase oder das Kaninchen in der Grube.
Schreckstarre.
Schreckstarre. Und kommt von Angor, lateinisch Beklemmung. So, und das macht ja schon mal so ein bisschen ein Gefühl aus, dieses bestimmte. Und in der Psychologie wird es halt dann nochmal unterschieden. Es gibt also einen sprachlichen Ausdruck, in dem ich einfach sage, ich habe Angst. Ja. Eine körperliche Erregung, also zum Beispiel wie Herzklopfen, der Blutdruck steigt und solche Dinge. Dann offenes motorisches Verhalten, also fliehe ich oder kämpfe ich. Und kann aber auch sich dann noch mimisch oder gestisch ausdrücken. Ja, und dementsprechend wird das dann auch angeguckt. Und Angst ist auf jeden Fall immer eine Reaktion auf eine mögliche Gefahr. Also dieses Fight or Flight hatten wir schon. Kann auch Freeze sein, wenn der Organismus komplett überfordert ist. Und das Erleben von Angst oder von einer möglichen Bedrohung ist ja evolutionär erstmal grundsätzlich gesund.
Voll. Ne?
Weil es passiert ja auch eine ganze Menge, also ich habe es jetzt schon gesagt, Blutdruck steigernd, aber der Körper nimmt zum Beispiel auch mehr Sauerstoff auf.
Wie ist das mit den Hormonleveln?
Adrenalin steigt und auch Cortisol, also das ist auch eine Stressreaktion dann.
Klar.
Gleichzeitig kann man aber sagen, bei nicht so starker Angst, ja, also angenommen, du hast jetzt morgen eine Prüfung und auf diese Prüfung kommt, darauf kommt es jetzt an. Also ob du das überhaupt bestehst das ganze Semester oder nicht, ja, also spinnen wir jetzt mal rum oder so, dann hast du wahrscheinlich auch eine Angstreaktion und gleichzeitig kann die aber eben auch, je nachdem, wie du sie selber lenkst, ja, und wenn sie nicht zu stark ist, das kommt da auch noch zu, kann sie auch sehr leistungssteigernd sein, ja.
Bevor wir dazu kommen, wie man seine Angst lenkt, weil das finde ich total interessant. Ich habe mir jetzt, ja, ich habe meine Aufzeichnung verloren, vom Hund gefressen, von der E-Schwalbe geweht, ich weiß es nicht. Ich habe mir ebenso aus dem Gedächtnis hier noch festgehalten, was Angst für mich ist, und zwar das Gefühl der Unberechenbarkeit des Ausgangs, also was dann eintritt. Und deshalb habe ich bei dieser Diffusität, von der du geredet hast, total aufgehört, weil wenn ich mich in meine angstvollen Momente begeben habe, dann war es immer ungewiss. Wo bin ich jetzt? Was passiert mit mir? Wie sieht mein weiteres Schicksal aus? Was passiert? Aber du hattest gerade angesprochen, mit Angst umgehen. Da stelle ich jetzt einfach mal die ganz plakative Frage, kann man Angst besiegen?
Ja, also ich würde es nicht sagen besiegen, das ist dann wieder so was Kämpferisches, sondern man kann da einen guten Umgang mitfinden, wenn sie jetzt nicht ganz extrem ist. Ne? Also ganz extreme Angststörungen, die fallen dann ja aber auch schon unter Diagnosen und dann braucht es wirklich einen Psychotherapeuten, der da hilft. Aber fangen wir mal mit was an, was wir jetzt gerade während der Europawahl beobachten konnten, dass nicht nur in Deutschland, sondern dass es generell in Europa so einen Rechtsruck gibt. Und was ich ganz spannend fand, ich habe mir so zwei Studien angeguckt. Eins war von der Hans-Böckler-Stiftung. Die haben AfD-Wähler befragt, also Menschen, die meistens Erwerbspersonen waren oder eben manchmal auch arbeitslos, wo es eine deutliche Häufung gab von den Berichten über schlechte Arbeitsbedingungen und mangelnde Anerkennung im Beruf. Das heißt, es gab sowas wie so eine empfundene Ungerechtigkeit, auch gegenüber zum Beispiel ukrainischen Flüchtlingen, so von wegen, ich arbeite mich hier dumm und dämlich und jemand anders kommt und kriegt hier auch noch eine Wohnung gestellt und Geld und ich weiß nicht was. Und was ich ganz interessant fand in dieser Böckler-Stiftung war ein Gedanke, dass die Sparpolitik, die Herr Lindner ja fährt, doch ganz schön gefährlich auch ist, weil sie eben so Ungerechtigkeit hervorruft. Ja? Und wenn ich selber in einer Situation bin, die unberechenbar ist im Sinne von, ich weiß nicht, ob ich morgen meinen Arbeitsplatz noch habe oder ob nicht vielleicht ein Migrant kommt und weniger Geld kriegt und dafür mir den Arbeitsplatz wegnimmt oder, was alles sehr diffus ist, dann ist natürlich eine Möglichkeit, darauf zu reagieren, weil Angst ist etwas sehr Aversives, also wir erleben sie als unangenehm, ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ich will jetzt AfD, weil die sagen ganz klar, keine Migranten hier mehr und ausweisen und so weiter und so fort. Ich will das jetzt hier gar nicht wiederholen. Ja, also das ist eine mögliche Reaktion auf eine empfundene, diffuse Angst. Ja, und dann habe ich mir noch eine zweite Studie angeguckt von der Bertelsmann Stiftung. Die nennen das Globalisierungsangst. Und die Globalisierungsangst, die quasi heißt, Menschen, die das stark empfinden, ja, also die nicht mehr ganz mithalten können in dieser globalisierten Welt, wo ja alles voneinander auch irgendwie abhängig ist, für die ist diese Angst vor Globalisierung eben auch ein Treiber in rechtspopulistische Parteien.
Voll.
In der EU. Also man kann sich das auch angucken, Österreich, Frankreich, Polen, das sind so die also bei denen das am stärksten ist. Und Deutschland ist dann irgendwo so im Mittelmaß.
Mhm.
Und wer Angst vor Globalisierung hat, hat auch weniger Vertrauen in die Politik.
Klar.
Das heißt, das hat zu tun auch mit dem Angst vor ökonomischem Abstieg zum Beispiel. Ja.
Mhm.
Was ich auch interessant fand, Globalisierungsangst zeigt sich, beziehungsweise es gibt ja auch sowas wie Globalisierungsbefürworter, ja.
Mhm.
Also die sagen, es ist eigentlich auch was Gutes, dass wir diese Globalisierung inzwischen haben und dass wir uns so mischen.
Mhm.
Bei denen kann man dann auch wieder sagen, da ist der Bildungsstand zum Beispiel höher. Ne?
Mhm.
Also da sind diese Berührungsängste gar nicht so groß. Und was ich noch ganz zum Schluss zu diesen Studien ganz spannend fand, diese diffusen Ängste, also die Bedrohung von Globalisierung und dabei konkret das Gefühl der Ausgrenzung und der auch Unkenntnis, davon hatten 55% laut dieser Studie und Eigenauskunft keinen Kontakt zu Ausländern.
Ja, ja? Okay. Klar, Weltanschauung kommt auch von Weltanschauen. Und
genau.
Dahingehend möchte ich dieses Angstthema und auch diese Europawahl einmal umdrehen, weil ich habe, ja quasi nicht genau das Gegenteil, aber in, sagen wir mal, meiner linken, woken Blase auch Angst mitbekommen. Aber Angst vor diesem Wahlergebnis und vor dem, was jetzt auf uns zukommt. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe mir gedacht, nee, das ist doch also eigentlich für mich jetzt als Paul genau die Reaktion, die hervorgerufen werden soll.
Mhm.
Ne, also jetzt stellen sich da neorechte Parteien hin und sagen, ey, wir haben gewonnen und
ja,
auf einmal haben wir alle Angst.
Mhm.
Nee, diese Wahl war ein Realitätscheck und
ja,
ein Abbild davon, wie es momentan politisch bei uns aussieht. Und ich denke, dass wir uns diese diffuse Angst vor der AfD wirklich selber nehmen müssen.
Mhm.
Weil wir sollten uns mit dem Gedanken abfinden, dass diese Partei bei uns in der Bundesrepublik Deutschland ein politisches Mitspracherecht haben wird. Und ich propagiere das
ja
schon.
Ja, nicht nur haben wird, sondern hat schon.
Genau, hat, also ich meine noch mehr haben wird, das meinte ich damit.
Ja, das ist aber EU, also es ist ja EU gewählt worden.
Schon
und wenn
klar,
du dann
Ende
ins Parlament
Jahres,
guckst,
ja,
dann,
aber guck doch, wie die Wahlergebnisse ausgefallen sind. Ende des Jahres haben wir Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. So, also ist doch klar, wo die Fahne hinweht. So, und ich finde, jetzt zu sagen, ich habe Angst davor, was passiert. Nein, wir wissen ganz genau, was passiert.
Ja.
So, wir können uns darauf vorbereiten und wir können in diesen politischen Diskurs gehen und mit Kompetenzen gewinnen und diese Schlacht halt nicht mehr auf diesem Angst-Schlachtfeld schlagen.
Genau, und weil du, da hast du ja wieder genau dieses Diffuse, nämlich eigentlich die Erwartung einer möglichen Veränderung oder Bedrohung, ja. Und so eine Ungewissheit über die Art des Ausmaßes und auch so vielleicht sogar des Zeitpunkts, ja.
Mhm.
Also wie wird sich dann Demokratie gestalten? Und erstmal kann man vielleicht auch mal festhalten, dass ja nicht diese EU-Wahl nicht heißt, dass da jetzt rechtspopulistische Parteien die Mehrheit haben, sondern die Mehrheit haben immer noch demokratische Parteien, ja, oder gemäßigte Parteien, um das mal so zu sagen, nach wie vor, ja, und es ist auch nicht so, dass das in allen Ländern gleich ist. Und das ist, finde ich, auch mal ganz interessant, und da bist du bei dem ersten Punkt, wie man Ängste auch überwinden kann, indem man sich schlau macht und sich das mal genauer anguckt, wie hat denn Europa überhaupt gewählt und wie ist denn im Einzelnen, das machen ja jetzt auch viele Zeitungen oder so, ne, wer hat denn was gewählt, also in den großen Städten und aber vielleicht auch auf dem Land. Und sich solche Sachen anzuschauen und dann eben auch zu schauen. Und das fand ich ganz spannend. Es gibt noch eine andere Studie, die ich leider jetzt nicht parat habe, wer die gemacht hat. Aber da ging es darum, die Förderung von Infrastruktur in ländlichen Gebieten, ja, die ja meistens eigentlich eher so ein bisschen zu kurz kommen, also wenn man jetzt mal städtisch-ländlich denkt, ja, da wo die EU gefördert hat, also wo die Infrastruktur verbessert worden ist, ist auch die Anhängerschaft der oder die Wähler der AfD sind da wesentlich weniger, ja. Und da bist du wieder genau bei diesem Punkt, dieser diffusen Angst, zu kurz zu kommen, die dann eben möglicherweise, und es sind ja nicht alles eingefleischte AfD-Wähler, sondern sind ja auch Wechselwähler dabei, zu so einer, ja, zu so einer so Wahl, wie sie jetzt, oder zu so einem Wahlergebnis, wie es jetzt dazu, ja, geführt haben. Ja. Also, und da setzt für mich eben dann auch der Moment ein, zu überlegen, okay, wie kommen wir denn mit den Menschen, die da jetzt gerade so in diesem Wechselspiel sind, also die jetzt nicht eingefleischte AfD-Wähler sind, sondern die, die sich vielleicht vor 2 Jahren noch für die CDU oder für die SPD, ich glaube, die haben die meisten Verluste oder die meisten Wählerveränderungen, die diese Parteien gewählt haben, wie kommen wir denn mit denen wieder ins Gespräch oder was brauchen die denn, ja, einfach sich mal hinzuschauen und zu sagen, was braucht ihr jetzt, damit ihr euch sie wieder sicher fühlt. Und das Gleiche geht ja dann so weiter. Also ich habe mir angeguckt, junge Wähler, ne, weil da ja auch ein sehr großer Prozentsatz AfD gewählt hat. Und da haben wir wieder genau das Thema, was die AfD eben auch schön gespielt hat, Migration. Angst vor Migranten, ja. Und wenn ich unter anderem deinen Bruder hier so höre, der mir das dann auch manchmal bestätigt, indem er sagt, so ja, in bestimmte Viertel gehe ich nicht mehr, das ist mir zu heikel, ja. Da könnte es sein, dass ich von irgendeiner Gruppe überfallen werde. Und dieses Herstellen von Sicherheit wieder, wie immer das auch aussieht, das muss ja nicht unbedingt heißen, wir haben jetzt hier mehr Gesetze oder so, sondern überhaupt in dieses Gespräch kommen, weil ja natürlich auch sich Migranten nicht richtig hier eingewöhnen können, wenn wir die irgendwo in Baracken, in Berlin jetzt zum Beispiel in Tegel oder so wegsperren. Ja. Also da findet ja keine Vermischung oder kein Gespräch statt. Und dieses, wie kommen wir in einen Dialog, so dass wir, ich sehe dich, du bist irgendwie anders als ich, aber ich kann dich als Mensch erkennen. Also wie stellen wir das wieder her? Ne?
Finde ich total wichtig und richtig und da möchte ich eine Frage dran anschließen. Du hattest gerade gesagt, sich sicher fühlen, das ist unwahrscheinlich wichtig für jeden von uns. Wenn ich gerade während dieses Gesprächs mal so mich selber hineinfühle, dann hast du vollkommen recht, eines meiner absoluten Grundbedürfnisse. Und das ist ja aber gleichzeitig auch so ein Antidot gegen Angst. Also wenn ich mich sicher fühle, wenn ich Vertrauen in die Situation und in meine Umgebung und die mich umgebenden Menschen habe, dann bin ich im Zweifel im besten Falle angstlos, sage ich jetzt mal ganz krass. Womit ich darauf hinaus will, ist, wie hängen Angst und Selbstvertrauen zusammen? Weil du hattest vorhin zum Beispiel gesagt, man sieht es nicht nur in Einkommensunterschieden, in Bildungsunterschieden. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass der oder die AfD-Wählerin, ich weiß, ich spreche jetzt hier ins Blaue und so, wir sind hier der Mutmach-Podcast, insofern habe ich hier den Mut und nicht die Angst, meine Meinung zu äußern. Wie wäre es denn, wenn man das Ganze mal so anguckt, dort hat eine Person vielleicht von Grund auf, aufgrund schlechten Anschlusses an ein Bildungssystem, nicht so viel Vertrauen in, naja, sagen wir mal, die eigene Urteilskraft und den eigenen Wissensstand über gewisse Thematiken. Und deshalb muss ich jetzt dem großen Rattenfänger, der mir das Ganze schön als TikTok 90-Sekunden-Video vorkaut, wo ich nur nicken und ja sagen muss, ist es ja viel einfacher, mein Sicherheitsgefühl jetzt an diese Person oder diese Partei zu knüpfen, anstatt anzufangen, jetzt mich selber zu belesen und mich selbst gegen meine Angst zu stellen. Das heißt, es ist einfacher, mich der Gruppe von anderen Ängstlichen anzuschließen und gemeinsam Angst zu haben, als etwas.
Ja, die würden das nicht als Angst bezeichnen, ne? Und klar, es ist natürlich auch gegen Angst wirkt Handeln. Also ich gebe das quasi, dieses unangenehme Gefühl, das ich habe, oder dieses diffuse Gefühl, und ich glaube, wir kennen es, glaube ich, alle, ja. Also meine, ich weiß nicht, wann hattest du das letzte Mal Angst?
Oh, da habe ich eine gute Geschichte zu, aber erzähl du erstmal zu Ende.
Ja, darüber habe ich nämlich nachgedacht, und ich weiß, dass ich so einen Moment von Angst hatte, als mein Buch gerade frisch erschienen war, und ich dachte, hoffentlich kommt das richtig an, hoffentlich wird es richtig verstanden, meine Botschaft, wie gehe ich jetzt um, wenn ich da plötzlich so sichtbar bin. Ich habe mich ja, ne, das hat irgendeiner der Rezensenten hat gesagt, sie schreibt über über ihre Haltung oder ihre Meinung auch ein bisschen, und das stimmt ja auch, ne? Mhm. Wie gehe ich da jetzt mit um? Da war ich auch in so einem Moment von so einem, also eher Angstzustand im Sinne von, ich hatte Herzklopfen, mein Denken hat sich verengt, ich war also erregt in gewisser Weise, und woran ich immer Angstzustände auch merke, ist, dass meine Atmung viel, viel flacher wird. So. Und dann gibt's natürlich zwei Möglichkeiten, entweder ich verdränge das sozusagen, weil ich es eben nicht spüren will, da wird sich's aber irgendwann an späterer Stelle wieder melden, oder ich versuche damit irgendwie einen guten Umgang zu finden, ja, und zu sagen, ja, okay, das wird aber jedem Buch, meinetwegen Buchautoren so gehen, der jetzt vielleicht nicht ein Krimi schreibt, aber irgendein Sachbuch schreibt oder vielleicht eine neue Forschung hat oder so, ne? Also das ist ja, das Leben ist ja permanente Veränderung. Total. Und wenn meine Meinung vielleicht jetzt noch Gültigkeit hat, hat sie die vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr oder hat sich verändert oder so. Also es, ne? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, darüber damit umzugehen. Und was mich immer wieder beschäftigt ist, und es ist ja auch Teil meines Coachings, also ich habe immer wieder auch Klientinnen, die Angststörungen haben oder im weitesten Sinne Ängste haben, die wieder in einen Kontakt zu bringen mit sich selber und dann aus dieser Entspannung heraus, und das ist übrigens eins der ersten Dinge, die man auch in der Therapie macht, so Entspannung wieder zu lernen, weil in der Entspannung wird der Parasympathikus, also der Ruhenerv, angespielt, der Entspannungsnerv, und dann können wir wieder anfangen, etwas weiter zu denken, weil eben diese Angst auch dazu führt, dass wir so irre fokussiert sind, eben wie das Kaninchen in der Falle, ne, so, und oder Angst hat vor der Schlange oder sowas und nur noch darauf starren kann und nichts anderes mehr um sich herum
wahrnimmt,
ja. Und das Zweite, was natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist, in welcher Stärke wir bestimmte Ereignisse, die Angst auslösen können, erleben und ob wir sie erleben. Ne? Das hängt nämlich auch davon ab, ob es so eine allgemeine Bereitschaft gibt, ängstlich zu sein, also in irgendeiner Form vielleicht auch mitgegeben, in Familien, also in früher Kindheit werden so ängstliche Momente auch durchaus gelegt, ja, so ein Erfahrungswissen aus Angst heraus, zum Beispiel vor Hunden oder so, weil mich mal irgendwann ein großer Hund angefallen hat, das speichert sich ja auch im Körpergedächtnis. Ne? Das ist bei Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ganz, ganz ängstliche Menschen und es gibt Menschen, die im Sinne eines Sensation Seekers, also jemanden, der die Gefahr sucht, Dinge machen, Mutproben machen, wo jemand anders sagen würde, hey, bist du bescheuert? Das ist ja, da hätte ich ja die totale Angst vor. Also ne, da gibt es von bis, deswegen kann man das immer so schlecht verallgemeinern. Aber jetzt habe ich komplett deine Frage vergessen.
Meine Frage schließt auch, ist auch völlig egal, und wir sollten auch angstfrei einfach mit solchen Geschichten umgehen und uns nicht an irgendwelchen Fragen aufhängen.
Was ich aber nochmal sagen wollte, was ich ganz spannend auch fand, ist eine Philosophin, Martha Nussbaum, die auch ein Buch geschrieben hat über die Angst, oder das Königreich der Angst heißt das, glaube ich. Die sagt eben auch, Angst verengt den Fokus, und sie sagt, ich glaube, dass Angst zu einem Teil immer narzisstisch geprägt ist. Sie dreht sich um das Selbst und für das Selbst wichtige Ziele und Projekte. Sie verengt den Fokus. Über andere Menschen und Pläne können wir dann nicht mehr so gut nachdenken. Und natürlich ist genau in diesen Zeiten starker wirtschaftlicher Veränderung etwas durch Outsourcing und Automatisierung, ist dieser Statusverlust oder diese Statusverlustangst also besonders stark ausgeprägt. Ja. Und das, glaube ich, müssen wir erstmal als solches akzeptieren, dass das eben einfach so ist. Also letztendlich wieder in die Akzeptanz kommen, aber ich rede hier auch von einem, als ein Mensch, der relativ wenig Angst hat.
Zum Thema Angst, du hattest mich, glaube ich, gefragt, wann ich das letzte Mal Angst hatte. Und das war, wie sich im Nachhinein herausstellte, gar keine begründete Angst, sondern eher so eine eingeredete Angst. Und das war unser Wanderurlaub, wo wir über die Balkanroute, durch die Balkanalpen gewandert sind. Und ich hatte mir Jahre vorher wirklich erfolgreich eingeredet, ich habe Höhenangst. So, und mir ist einfach immer ein bisschen flau geworden, irgendwie, wenn ich von oben irgendwo runtergeguckt habe.
Ich glaube, es haben ganz viele Menschen auch.
So, ne? Genau. Und dann waren wir dort in diesen Alpen und es gab halt entweder den Weg nach vorne oder den Weg zurück. Und der Weg zurück, da hatten wir aber keine Übernachtung gebucht, sondern geradeaus, nach vorne, da hatten wir die Übernachtung gebucht. Und in dem Fall fand ich das spannend, was du vorhin gesagt hast, von wegen Angst verengt uns.
Ja.
Weil ich hatte das Gefühl, dass ich in manchen Abschnitten während dieser Wanderung wirklich so verengt war auf mein Sichtfeld, dass ich alles andere ausblenden konnte. Also diese, es war wirklich Schritt vor Schritt machen und damit wurde diese Angst auf einmal hinfällig. Also es war ganz spannend zu sehen, wie das Selbstvertrauen zurückkehrte und ich mich dann auch irgendwie mal an einen Abgrund gewagt habe, jetzt nicht so Sensation-Seeker-mäßig und mich von irgendwelchen Klippen da runter abhängen lassen oder so. Nee, natürlich mit dem gebührenden Abstand mal rangetreten, mal runtergeguckt und dieses flaue Gefühl im Magen, das war immer noch da. Aber ich hatte gelernt, nach diesen Wanderungen es zu akzeptieren und damit umzugehen. Und halt diese, also was passiert, wenn du abrutschst und was passiert, wenn du dies, nee, ich stehe hier mit meinen beiden Beinen auf von mir als sicher empfundenem Boden. Was soll mir jetzt gerade passieren? So. Und als ich diesen Moment hatte, da hat sich in mir echt so eine Anspannung gelöst.
Genau.
So.
Das hat auch mit, ne? Angst hat auch mit Angstspannung, nein, mit Anspannung zu tun.
Total. Und das hat mir echt geholfen, jetzt auch während meines Jobs haben wir ja über den Winter hinweg leider viele tote Bäume aus Berlin-Steglitz-Zehlendorf entfernen müssen und oben auf 22 Meter in so einem Blechkorb zu stehen, mit einer Motorsäge zu hantieren. Klar, war mir die ersten Male mulmig. Mache ich das inzwischen mit dem gebührenden Respekt? Ja. Mache ich das aber auch mit einer gewissen Abgeklärtheit? Ja. So, und ich hoffe halt eines Tages, und da habe ich echt so ein bisschen Schiss vor, du hattest jetzt gerade gesagt, angstfrei werden, wenn man dann an so gefährliche Situationen kommt und gar keine Angst mehr verspürt.
Nee, so meine ich das nicht. Und das wird sich auch wahrscheinlich sowieso nicht ändern. Also wenn du an so einem Abgrund stehst, dann ist das ja auch gesund. Also das ist ja von der Evolution erstmal auch was durchaus Gesundes, nämlich bestimmte Dinge dann oder Situationen auch zu vermeiden oder rauszugehen da. Ne? Nur wenn daraus so eine Vermeidungsreaktion wird, und das ist dann bei Angststörungen so, dass die Menschen sich dann, was weiß ich, nicht mehr aus dem Haus trauen oder sonst wie. Also oder im Grunde oder bei einer Panikstörung irgendwann so eine Angst vor der Angst entwickeln. Ja, also dann ist das so ein Teufelskreis. Das soll es nicht sein. Und deswegen meine ich, grundsätzlich ist Angst erstmal was sehr, sehr Wertvolles. Also was würde denn passieren, wenn wir das nicht hätten? So und denken würden, wir sind unbesiegbar oder keine Ahnung was und gehen bei Rot über die Straße, weil wir sind ja unbesiegbar und uns kann ja sowieso nichts passieren oder, also das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber, ne, also insofern ist das erstmal, ist das auch eine Ressource, also oder kann eine Ressource sein und ganz wertvoll und auch nützlich, aber dazu braucht man erstmal so eine Idee, was sie für wertvolle Informationen zum Beispiel auch liefert. Also wenn ich jetzt, das ist vielleicht das Beispiel vielleicht gar nicht so schlecht, das ich vorhin dir gegeben habe, wenn du weißt, du hast morgen deine letzte Klausur und davon hängt ab, ob du deine Lehre schaffst oder nicht, ne, dann heißt das ja übersetzt auch, dir ist da was wichtig. Ja, also kann das ja auch dazu, was möglicherweise gefährdet ist eben, ne? Also dir ist wichtig, dass du deine Lehre oder deinen Abschluss schaffst. Ja? Und das kann ja dazu auch dann führen, dass du dich vielleicht hinsetzt und versuchst nun dir hilfreiche Tools noch anzueignen, damit du dann am nächsten Tag in der Klausur gut abschneidest oder zumindest es schaffst. Ja, das heißt, es ist eben erstmal eine hilfreiche Emotion, wenn sie moderat auftritt. Ne? Da, weil dann kannst du dich auch für etwas öffnen, sie annehmen und in einen neuen Kontext stellen. Und in dem Moment, und das hast du ja gemacht dort an der Klippe, so jedenfalls habe ich das eben verstanden, also ne, du hast dich auf deine Füße konzentriert, du hast gemerkt, du stehst sicher und so weiter. Ja. Also da war der Kontext ja dann ein bisschen anders, weil du plötzlich auch Sicherheit gespürt hast und nicht nur Unruhe oder Erregung. Das kann man eben alles nutzen, wenn die Angst moderat ist, um sich vielleicht diese Energie, die das auch freisetzt, das ist ja doch sehr energetisch auch durchaus, weil der Körper eben mehr Sauerstoff aufnimmt und, dann nützlich zu machen.
Als ich dort an dieser Klippe stand, ist mir auch klar geworden, dass Angst etwas Passives ist. Also Angst ist erstmal noch nicht passiert, sondern Angst ist dieses auf etwas warten, auf etwas, was wir nicht greifen können, auf etwas, was uns unberechenbar, unmöglich, wie auch immer, grauenhaft auch
irgendwo in der Zukunft
erscheinen. Ja. Genau, auf jeden Fall projizierend, also auch irgendwie nach vorne projizierend, aber gleichzeitig so seltsam im Hier und Jetzt verankert. Also ich spüre es jetzt, obwohl ich mir eine Situation vorstelle, die eigentlich noch nicht eingetreten ist. Und deshalb habe ich da auch vorhin so viel Betonung drauf gelegt, von wegen, es gab einen Weg nach vorne und es gab einen Weg zurück.
Ja.
Und ich, das war jetzt mit dieser Wanderung nun mal wirklich so, dass die Übernachtungen halt immer nur vor uns gebucht waren und nicht mehr hinter uns. Sicherlich hätte ich auch zurückgehen können und mir da noch ein Zimmer besorgen können. Egal, für die Analogie, die ich damit versuche herzustellen, ist dieser Teil der Geschichte so wichtiger. Das heißt, diese Passivität, die eine Angsthaltung in mir auslösen kann, eben genau gegenüber dem Handeln, in welches ich kommen könnte, um eben den Situationen vorzubeugen, in welchen ich Angst empfinden könnte. Das war für mich ein zentraler Punkt, als ich über dieses Thema nachgedacht habe.
Ja, und das ist ja genau das, was eben auch hilfreich ist. Ne? Also sich erstmal wahrzunehmen, oha, ich bin ängstlich oder ich bin da erregt. Ja, also ich habe Herzklopfen, ich atme flacher und so weiter. Ja, und dann mir klar zu machen, wovor habe ich denn eigentlich genau jetzt in dieser realen Situation Angst? Also ne, dann wird sie nicht mehr, ist sie nicht mehr so diffus. Also wenn ich an übermorgen denke, dann kann ich mir da sonst wie was ausmalen, ohne dass es gleichzeitig auch heißt, dass das so eintreten wird. Das ist ja nur, findet ja nur in meinem Kopf statt.
Voll.
Das heißt, wenn ich in dem Moment der Erregung bin und merke, oh, da ist was Ängstliches in mir, mich dann vielleicht zu fragen, woher kommt das oder was hat das jetzt ausgelöst? Ja, oder was ist es eigentlich genau, wovor ich jetzt in diesem Moment möglicherweise Angst habe? Und das ist ja schon der erste Schritt, wenn ich merke, ah, es schränkt mich kognitiv ein, zu schauen, wo ist wieder die Weite, also wo geht's weiter, ja, und was führt mich da auch raus, weil, wie gesagt, es ist auch sehr energetisierend und in dem Moment, wenn ich sie mental und physisch als Erregung spüre, kann ich mir ja auch sagen, das ist jetzt gar nicht schädlich, sondern, wie das Beispiel mit der Prüfung, es motiviert mich vielleicht auch, mich jetzt nochmal etwas mit meiner Ausdauer zu beschäftigen, also im Sinne von, ich lerne jetzt nochmal ordentlich und es steigert eben auch die Konzentration, also es hat durchaus auch positive Faktoren. Das Wichtige dabei ist bloß, dass ich es mir wirklich eingestehe, dass ich jetzt gerade Angst habe. Und ich habe zum Beispiel in der letzten Woche eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich auch hingefahren bin, so ein bisschen, also ja, vielleicht unsicher, habe ich alles, kann ich alles, kann ich auf alles eine Antwort geben, so, ne? Also, und das hat mich aber gleichzeitig dann auch wieder motiviert. Und das Interessante bei mir ist inzwischen, und das ist ja auch ein Lernerfahrung über die Jahre hinweg, immer wieder sich in Situationen gerade zu begeben, die mich erstmal unruhig machen, wo ich vielleicht ein bisschen Angst habe zu versagen oder ne, bin ich gut genug, irgendwie all diese ollen Sätze, dann gerade da reinzugehen und dann für mich festzustellen, hey, wow, in dem Moment, wo ich in der Situation war, war die Angst weg. So, da war ich dann in dem Moment und zwar sehr konzentriert. Und das möchte ich eigentlich gerne so als Botschaft auch gerne nach draußen senden, so statt Angst zu Feindseligkeit werden zu lassen. Ja? Also ich mag meine Angst nicht, also bin ich feindselig meinetwegen gegenüber schwächeren Gruppen, Frauen, Migranten, whatever, ja. So, doch lieber mal genauer hinzugucken, wovor habe ich denn eigentlich genau Angst? Was ist es denn? Und spätestens, wenn ich beim Übermorgen bin, kann ich das eigentlich schon wieder knicken, weil dann bin ich in Katastrophengedanken. So, die sind sowieso nicht real. Aber dann wieder in die Situation reinzuspüren und zu sagen, wieso bin ich jetzt gerade so erregt? Also das, ich glaube, dass das jeder dann auch findet. So, und sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, okay, das ist mir jetzt zwar alles unangenehm und macht mir vielleicht auch Sorgen, aber ich gehe da jetzt gerade rein. Hm. Ne? Und dann fängt nämlich auch, also die Angst wird dann auch automatisch ein bisschen kleiner. Hm. Spätestens, wenn ich in die Situation, also wenn ich es nicht vermieden habe, sondern in die Situation reingegangen bin, vielleicht auch nicht richtig gut vorbereitet bin, aber da trotzdem reingehe. Ich bin auch schon mal in eine Prüfung, fällt mir dazu ein, in der Uni gegangen, habe die mir das einmal durchgelesen, habe festgestellt, oh, zu zwei Themenkomplexen von 5 Themen wusste ich nicht viel, weil ich hatte nicht so viel Zeit zu lernen oder habe nicht genug gelernt. Und dann habe ich einfach die Klausur abgegeben, so wie sie war, wusste, dass ich da eine 5 kriege, für, also durchgefallen bin an der Uni und wusste aber auch, ich habe noch eine zweite Chance an der Uni und habe das dann gemacht. Ne? Mm. Also ich würde Angst inzwischen immer als etwas sehen, woran wir viel über uns selber lernen können.
Voll.
Und ich mag sie inzwischen sogar ganz gerne.
Voll. Ich habe in Vorbereitung, zugegebenermaßen sehr spärliche Vorbereitung, wie sie hier nur auf ein bisschen gekrickelt auf diesem Papier, eben gerade noch stattgefunden hat, zu dieser Podcast-Folge noch einmal über eine von meinen Ängsten nachgedacht, die kannst du wahrscheinlich besser beurteilen sogar als ich. Und zwar habe ich ja Handball gespielt und das auch irgendwie in der Jugend ja auch auf relativ hohem Niveau. Und da gab es ein striktes Verbot für meine Eltern, zu jeglichen Spielen zu kommen. Mhm. Das heißt, ihr habt gar nicht so viel von meiner Handballkarriere mitbekommen, weil ihr einfach nicht zu Spielen kommen durftet. Weil in dem Moment, wo ich euch auf der Tribüne gesehen habe, bei mir sofort wahrscheinlich die Angst zu versagen losging.
Bestimmt.
Und ich dann unbedingt zeigen wollte, also das hat dann so eine Umkehrreaktion ausgelöst. Ich musste dann unbedingt zeigen, boah, ich kann das alles ganz toll hier, Mama und Papa seid unbedingt stolz auf mich. Und habe dann aber noch viel mehr vergurkt, als ohnehin vergurkt worden wäre auf dem Spielfeld. Und das hat dann zu wirklich so Negativspiralen geführt. Mhm. Und ich komme nicht drauf, wann sich bei mir dieser Knoten gelöst hat, weil inzwischen mit Udo Butter, wenn ich irgendwo auf einer Bühne irgendwie stehe, ist, also ich weiß nicht, ich gucke auf meine Hände.
Vermutung äußern?
Ich bin, also erstens bin ich total schüchtern, das glauben mir die Menschen immer nicht, weil ich irgendwie so einen auf extrovertiert mache oder so. Aber
weil du auch so groß bist, das
genau,
kenne ich auch.
Wahrscheinlich irgendwie, ne? Aber da hinter der, auf der Bühne kann ich mich auch super hinter meinem Schlagzeug verstecken. Das ist auch nochmal hervorragend, so, ne, sich einfach so ein Becken vors Gesicht halten. Geht immer gut. Aber ich, was ist deine Vermutung? Du hattest gerade gesagt, du kannst dir irgendwie vorstellen, was damit zu tun hat?
Ja, also ich glaube, Erwartung ist das eine, aber das andere ist, also das, weswegen du da damals so, dann das so Versagungsängste hattest, ne? Darum ging es ja letztendlich, deine Leistung nicht genug zu zeigen vor deinen Eltern. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich bei dir was gedreht hat, seit du Tattoos hast, so blöd sich das anhört. Und zwar fällt mir immer dieses Beispiel ein, als du auf eine Faschingsparty als Sträfling gehen wolltest und da hatte ich dir hier von nebenan, von dem Laden, ein Tattoo besorgt, was so ein Stacheldraht war und du hattest dir das dann um den Hals geklebt.
Genau.
Und es sah verdammt echt aus.
Ja.
Und dann bist du so, ich glaube, das war damals Hildesheim oder so, seid ihr dann zum Spiel gefahren.
Ja, es war ein richtig geiles Spiel.
Und kamst zurück und warst richtig euphorisch, weil du, ich glaube, das Spiel deines Lebens hattest.
Ja, ja, voll.
Nur mal als Idee oder Gedankenspiel.
Voll spannend, ja. Für mich, also ich bin jetzt gerade, wo ich noch drüber nachgedacht habe, spannend das mit den Tattoos. Mein erstes Tattoo hatte ich ja aber mit 17. Also ich weiß nicht, ob das vorher oder nachher war, muss aber irgendwie um die Zeit herum gewesen sein. Ich glaube, für mich war auch ein ganz großer Punkt die Ausbildung.
Ja.
Also nach 2 gescheiterten Studienversuchen dann nochmal was Eigenes anzufangen, wo ich mich selber für beworben hatte, irgendwie kein Mama, Papa, Vitamin B, weiß ich nicht was, irgendwie alles halbwegs selbst auf die Beine gestellt bekommen und dann irgendwann mit dem Abschluss der Ausbildung wirklich von fremden Menschen, denen du morgens einmal die Hand schüttelst und die dir nachmittags sagen, alles klar, sie sind jetzt Facharbeiter im Gartenlandschaftsbau, attestiert zu bekommen, hey, du hast da wirklich was gelernt. Das hat mir auch total geholfen, aus dieser Performance-Angst rauszukommen, weil ich mir auch während dieser handwerklichen Lehre gelernt habe, irgendwann ist gut.
Also
gibt
was,
so einen Punkt, da wird sich mehr besser.
Ja, was ich dazu noch sagen kann, ist, je älter ich werde, umso weniger Angst habe ich. Und vielleicht ist das ja auch ein Trost für die eine oder den anderen Hörerin. da draußen.
Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall ein angstfreies Wochenende. Ich habe auch überhaupt keine Angst, dass wir hier irgendwas vergessen haben. Ich finde das nämlich ein wunderschönes Thema. Ich habe eher Angst, dass wir hier ein riesiges Fass aufgemacht haben, aus dem wir noch stundenlang schöpfen könnten. Und ja, was bleibt noch viel zu sagen? Ich habe keine Angst.
Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
Genau.
Und genießt es. Jetzt fängt die EM an.
Oh Gott.
Und jetzt hoffen wir mal, dass wir mit unserer deutschen Truppe und Herrn Nagelsmann ein Stückchen weiterkommen als beim letzten Mal.
So kenne ich dich ja gar nicht. Du machst mir Angst.
Ein Podcast von Funke.